Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sind wir bei der letzten Episode des Jahres 2025. Zum Jahresende wollen wir aber nicht zurückschauen, sondern nach vorne. Wir widmen uns deswegen einem Thema, das polarisiert, herausfordert und gleichzeitig echte Perspektiven öffnet. Denn wir stellen 10 Chancen der Deindustrialisierung vor. Während viele den industriellen Umbruch als Gefahr ansehen, zeigt das neue White Paper von Tobias und seinem Team bei Green, welche Zukunftschancen genau jetzt entstehen und welche Fragen du dir in diesem Zusammenhang für deine Fabrikstrategie stellen solltest. Die ersten 5 Chancen stellen wir direkt im Podcast vor. Die anderen gibt's auf Anfrage bei Tobias als kleines Weihnachtsgeschenk. Also Kopfhörer auf und los geht's.
Herzlich willkommen. Factory 21. Der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann. Hi Tobias.
Hallo Lukas, grüß dich. Schön, dass wir endlich mal wieder uns zum Podcast treffen.
Zum Jahresende.
Ja, hast du recht. Bevor wir einsteigen, was ist denn dein Fabrikmoment der Woche?
Ich hatte letzte Woche mit einem Produktionsleiter eine ganz interessante Diskussion, die ich einmal teilen wollte, weil da ging es darum, irgendwann ist die These gefallen von einem seiner Meistern, es ist ja gut, wenn wir Probleme haben, also da fiel der Begriff, das kennst du vielleicht, Probleme sind Schätze.
Mhm. Ja, wer kennt's nicht, ne?
Und ja, dann hat so eine Romantisierung von Problemen angefangen in der Runde. Also warum das jetzt ganz toll ist, wenn wir wissen, was die Probleme und so weiter sind. Das wurde ja auch nicht in Frage gestellt. Nur ich tue mich eigentlich mit dem Begriff Problem ist ein Schatz immer ein bisschen schwer, weil eigentlich sind Probleme ja was Schlechtes. Mhm. Und ich sollte mich ja nicht dafür feiern, dass ich Probleme habe. Aber was ja damit so ein bisschen einherschwingt und was eigentlich dann der Konsens draus war, ist, Probleme sind nicht gut, aber wir brauchen halt die richtige Herangehensweise. Nur würde ich trotzdem nicht unbedingt mich dafür feiern oder das als Schatz bezeichnen, wenn ich ein Problem in meiner Fertigung aktuell habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber das fand ich so ein interessantes Statement, was sich irgendwie so breit macht, was ich aber eigentlich gar nicht zielführend finde, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es ist ja so gemeint, dass man sagt, in dem Problem liegt die Chance zur Verbesserung und das ist der Schatz da dran, ne?
Genau, aber trotzdem ist ja ein Problem eigentlich mal nichts Gutes.
Also, ist ja sozusagen stilistisch hart zusammengefasst vielleicht.
Ja. Was hast du erlebt?
Spannend. Ist bei mir schon ein paar Wochen her. Wir haben einen Kunden, der wirklich groß expandiert. Und dort hatten wir verschiedene Runden von Workshops. Das fing erst an beim Top-Management, wo wir wirklich gefragt haben, was sollen denn mit der neuen Fabrik für Ziele erreicht werden. Das ging dann eine Ebene tiefer auf die Ebene der Bereichs- und Abteilungsleiter und dann ging es aber auch wirklich in die operativen Teams rein. Und dort hatte ich dann einen Workshop gemacht mit Mitarbeitern aus der Fertigung. Und das war wirklich interessant. Wir sprachen so über die Wahrnehmung der Themen, über die Wahrnehmung auch der Probleme. Und dort sagte dann ein Mitarbeiter aus der Logistik, sagte, ja, freitags ist ja bei uns Brückentag. Also die Leute aus dem Büro, aus der Planung, aus der AV, vielleicht auch aus der Konstruktion, die sind am Freitag alle im Homeoffice. Rufst du die an, geht keiner dran. Schreibst du denen eine Mail, kriegst du keine Antwort. Also er sagte einfach, die lassen uns hier einfach im Stich, die Leute. Hier ist dann Freitag, ist hier Brückentag. Wir sind in der Fertigung, in der Logistik und müssen es ganz alleine machen. Und wir haben einfach das Gefühl, dass alle anderen, ja, ich sag mal, sich einen feuchten Kehricht drum kümmern. Und die machen schon mal Wochenende. Boah, und ich dachte so, boah, das ist so prägnant und so kurz und beschreibt aber, glaube ich, ein Problem, dass ganz viele erkennen, wenn sie mal in die Produktionsfirmen gucken, da ist ja eine Ungerechtigkeit drin. Ne? Die Leute auf dem Shopfloor, die können halt kein Homeoffice machen und die anderen zelebrieren es, insbesondere an diesen Randzeiten. Das fand ich sehr eindrücklich.
Ja, vor allem, wenn dann der Eindruck entsteht, dass sie sich nicht um die Probleme kümmern und ja eigentlich ein Team an der Wertschöpfung im Mittelpunkt stehen muss. Ich finde allerdings, so richtig vergleichen kannst du halt eine Bürotätigkeit mit einer Shopfloor-Tätigkeit nicht, weil, wie du gesagt hast, am Shopfloor bist du halt oft im Schichtbetrieb. Du musst präsent sein, kannst nicht von unterwegs aus arbeiten. Also von dem her ist der Vergleich schon immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber was ja in dem Fall das Unternehmen nicht geschafft hat, ist, dass klar ist auch für die Wertschöpfung, dass die anderen denen eigentlich zuarbeiten. Und das ist das, was ich in deinem Beispiel sehr schade finde.
Genau, und also es ist so ein Kulturding und natürlich ist es so, wenn du deinen, sagen wir mal, AV-Mitarbeiter brauchst und der reagiert auf gar nichts mehr am Freitag, dann zeigt das ja schon so ein bisschen dieses Alleingelassensein auf dem Shopfloor, ne? Also fand ich interessant. Wir haben ein neues Arbeitsfeld auf jeden Fall gefunden, an das man mal ran kann.
Okay, dann lass uns doch mal Arbeitsfeld 2026 ein bisschen überlegen und vielleicht ja nicht die Diskussion von mir vorher anfangen, dass es dadurch, dass es konjunkturell ja nicht überall gut läuft und wir eher eine Deindustrialisierung haben, das als Problem anzusehen, was vielleicht ein Schatz ist, sondern uns lieber mal die Frage stellen, was wir vielleicht einfach pragmatisch tun können. Und da habt ihr bei Green ein sehr interessantes White Paper, wie ich finde, geschrieben, nämlich ihr habt es genannt Chancen in Zeiten der Deindustrialisierung. Mhm. Also sprich mal Punkte rausgearbeitet, die wir heute zum Teil zumindest mal uns drüber unterhalten werden, aber so als, ich habe das so verstanden, so als Anhaltspunkt nehmen kann, um seine eigene Fabrikstrategie dann in den nächsten, im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit dann auszurichten. Erklär uns doch vielleicht am Anfang einmal, wie kam es dazu, dass ihr da jetzt diese, sind in Summe 10 Punkte, soweit ich verstanden habe, also 10 Punkte aufgestellt habe, was für Art von Chancen in der Deindustrialisierung stecken können.
Ja, also vielleicht ist es erst einmal so, mein Eindruck ist der, die Zeiten sind rau, es gibt wirklich so leichte Deindustrialisierungstendenzen, wir hören jeden Tag in den Nachrichten, dass Arbeitsplätze abgebaut wird, dass die Konjunktur nicht besser wird, dass wir seit 3 Jahren Rezession haben, dass es dem Maschinenbau so schlecht geht, dass die chemische Industrie nach China abwandert und so weiter und so fort. Jeder kennt das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, mir geht es inzwischen nur noch auf die Nerven. Also diese Heulerei und dieses Negativsehen. Und wir hatten einfach mal Lust, dem Negativgerede ein positives Szenario, also eine Art positive Vision gegenüberzustellen. Und wir haben uns einfach gefragt, gibt es nicht auch Chancen, die man heute ergreifen kann, wie die eigene Situation verbessert werden kann, wie ich vielleicht das Beste aus der bestehenden Rahmenbedingungen rausholen kann, sodass ich auch Chancen nehmen kann, eben in diesen Zeiten der Deindustrialisierung. Also es sollte so eine Art positives Gegenbild sein zu dem allgemeinen Gejammere im Moment. Und wir haben das versucht dann in 10 Punkten zusammenzufassen. Und ich habe das mal genannt, die 10 Thesen für die Fabrik der Zukunft. Vielleicht der geneigte Zuhörer, der schon ein bisschen länger hier dabei ist, das gab es ja schon mal vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Das ist also auch immer so ein bisschen ein Spiegel der Themen, die derzeit aktuell besprochen werden. Vielleicht auch ein paar Ideen, wie man es in Zukunft machen könnte. Ja, und wir haben uns ja heute vorgenommen, 5 Punkte davon zu adressieren, die ersten 5. Wer Interesse hat, sollte mir einfach eine Nachricht schreiben, dann kann er die anderen 5 auch noch bekommen. Das White Paper wird erst im Januar offiziell veröffentlicht. Wer aber vorher Interesse hat, gerne mir einfach hier eine Nachricht hinterlassen, dann kommt es quasi unter den Weihnachtsbaum schon mal vorab als kleines Geschenk.
Ein Weihnachtsgeschenk von Tobias,
ja. Das ist ja super. Ja.
Ich finde ja auch euer Grundherangehensweise eigentlich sehr interessant oder sehr gut, weil jammern ist ja immer einfacher, als irgendwie nach vorne zu blicken und jeder in der Produktion oder jeder als Führungskraft, und da zählen wir ja genauso dazu, kennt ja das, eben eine positive Grundhaltung einfach braucht, und von daher können die 10 Punkte, und ich bin jetzt gespannt, hier vielleicht ein Stück weit unterstützen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten an, und das habt ihr genannt, Wandlungsfähigkeit schlägt Auslastung. Genau. Erklär mir doch mal, was ihr damit meint.
Ja, also klassische Perspektive auf eine Fabrik ist ja die, ich will die Kosten im Blick halten, deshalb versuche ich, die Auslastung hochzufahren, also möglichst viel Output zu generieren, um eben die Produktionsressourcen, die ich habe, die Maschinen und Anlagen, optimal auszunutzen. Das ist ja auch lange Jahre gut gegangen. Was man jetzt halt feststellt, ist, die Nachfrage sinkt, das heißt auch die Auslastung sinkt. Und jetzt die Frage, liegt nicht da drin auch eine Chance? Und meine These ist, klar liegt da drin eine Chance, denn plötzlich habe ich vielleicht Ressourcen, um mich um andere Sachen zu kümmern. Heute ist ja eine große Sache, die ich brauche, eine große neue Zielgröße ist, schnell zu sein, sich anzupassen an Chancen, flexibel zu reagieren in Märkten, vielleicht sich neue Produkte, neue Märkte, neue Technologien zu erschließen. Und die Chance, das zu machen, die habe ich halt, wenn ich nicht unter Vollauslastung arbeite. Das heißt, in dieser, sagen wir mal, auslastungsärmeren Zeit steckt auch eine Chance drin, nämlich zu sagen, ich kann dann schneller reagieren, ich habe mehr Tempo, ich bin flexibler, ich bin wandlungsfähiger. Und dieses gewisse Stück an Überkapazität, das ich habe, das kann auch ein strategischer Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich mich halt auf eine etwas veränderte Zielarithmetik ausrichte, nämlich auf Agilität, auf Flexibilität, auf Schnelligkeit. Das ist damit gemeint.
Also nicht nur zu sagen, es ist ja eh schon alles teuer mit Energie und Co. und wir haben schon wenig Auslastung.
Energie kommen wir gleich nochmal.
Ja. Ja. Eigentlich ist das, ja, ich sehe gerade, das ist das nächste Thema. Ja. Das ist eigentlich was Positives, oder kannst du auch positiv zumindest mal aufnehmen, um zu sagen, ich kann auch andere Produkte herstellen oder kann mich gezielt um andere Marktchancen dann bemühen für meine Produktion.
Richtig, genau. Also es ist ein bisschen so ein Mindshift-Change da drin und vielleicht der Vorschlag oder Idee, auch andere Zielgrößen zuzulassen und plötzlich steckt da drin eine Chance und nicht ein Nachteil mehr.
Ich lese drunter, du hast einen kurzen Satz reingepackt. Agil ist das neue günstig. Mhm. Ich würde dem aber doch mal eigentlich so aus dem Bauch raus extremer widersprechen, weil wenn ich Kapazitäten vorhalte, kostet es ja erstmal Geld. Wie kommst du dann drauf, dass es erstmal günstig sein soll?
Genau, das ist sozusagen die Idee, oder das war jetzt hier sprachlich wieder auf die Spitze getrieben, nämlich sozusagen, wenn ich eine hohe Auslastung habe, kann ich ja günstige Produkte herstellen und um das sozusagen diesen alten Leitsatz zu überwinden, ist halt die Idee, agil ist sozusagen das Neue günstig. Also nicht mehr die alte Sichtweise, sondern die neue. Ist ja sprachlich auch ein bisschen auf die Spitze getrieben hier.
Okay, ich verstehe. Dann lass uns doch mal in die nächste, These einsteigen. Da hast du genannt, Energie ist die neue Taktzeit und leitet die Produktion.
Ja, das ist ja auch der Klassiker. Alle jammern, wie schrecklich teuer die Energie ist in Deutschland, dass das ein riesengroßer Wettbewerbsnachteil ist. Chemie kann man gar nicht mehr machen, Kunststoff kann man gar nicht mehr machen, Zink, Druckguss, alle solche Sachen kann man gar nicht mehr machen in Deutschland, weil es unmöglich ist und weil die Energie so teuer ist. Mir hatte letztens ein Produktionsvorstand berichtet, er war in China und seine Mitarbeiter dort haben ihr Elektroauto für 2 Cent die Kilowattstunde geladen. Und da kriegen wir hier natürlich so ein bisschen, sag ich mal, Angstschweiß auf der Stirn, wenn bei uns eine Kilowattstunde Strom für 30 Cent dann aus dem Stecker kommt. Und klar ist Energie unglaublich teuer. Aber kann man nicht vielleicht auch darin eine Chance entdecken, wenn man anders mit ihr umgeht? Also heute gibt es ja erneuerbare Energien viel am Markt, dann sinkt der Preis. Wenn ich es jetzt schaffen kann, zum Beispiel durch Industriespeicher, diese Energie zu speichern und vielleicht auch sogar dann im Netz einzukaufen, wenn die Energie günstig ist, dann kann ich ja an Zeiten, wo die Energie teurer wird, kann ich sie ja aus dem Speicher nutzen. Also man muss, glaube ich, wegkommen von diesem ganz starren, ich habe eine Maschine und betreibe hier eine Fabrik und dann kaufe ich halt die Energie ein, hin zu so einem flexiblen Energiemanagement, wo ich also in günstigen Zeiten Energie kaufe, wo ich in teuren Zeiten keine Energie kaufe, wo ich das vielleicht noch koordiniere mit meiner eigenen Energieerzeugung. Wir kennen Firmen, die kaufen in Hochzeiten, wenn die erneuerbare Energie im Markt ist, kaufen die zu negativen Preisen Energie ein, füllen sie ihre Speicher, betreiben damit ihre Fabrik und wenn der Marktpreis besonders hoch ist, dann verkaufen die aus ihrem Speicher die Energie zurück ins Netz und verdienen an beiden Seiten Geld. Also sowohl beim Einkauf, hat nämlich einen negativen Preis, als dann auch später beim Verkauf. Also man muss, glaube ich, wegkommen von diesem starren wie vorgestern, Energie kommt halt aus der Steckdose. Man muss hingehen und sagen, das ist eine Steuergröße und die leitet die Art, wie ich Produktion betreibe. Das ist damit gemeint.
Okay, finde ich interessant. Und man kriegt ja mit, dass Batteriespeicher eine extreme Nachfrage oder einen extremen Bedarf gerade ausgelöst hat im Stromnetz. Und klar kann ich mir so eine Frage, so verstehe ich dich jetzt ja auch, für meine eigene Fabrik stellen. inwieweit ich der Schwankung der Energiekosten ein Stück weit was abgewinnen kann und daraus einen Vorteil ziehe.
Ich habe nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben mal einen Hersteller von Pumpen betreut. Das ist ein Kunde von uns. Er baut große Pumpen, die also wirklich große Pumpleistung haben, ein paar hundert kW Pumpleistung. Die werden halt getestet und die haben das damals so gemacht. Ja, erste Schicht morgens von 6 bis 14 Uhr ist die Montage von so einer Pumpe und um 14 Uhr wird die halt getestet. Das heißt, dann wird die ans Netz angeschlossen, dann schaltest du die ein und auf Mal pumpst du so ein Schwimmbecken in 2 Minuten leer. Dann kann man sich ja vorstellen, dass eine extreme Leistungsspitze auftritt, die also sehr viel Strom verbrauche, eine hohe Leistung aus dem Netz ziehe. Wenn ich das jetzt mit 5 Pumpen parallel mache, dann knallt es mir natürlich einmal so durch. Also dieses Starre, das haben wir immer schon in der zweiten Schicht gemacht. Das sollte man überwinden. Hier einfaches Beispiel, vielleicht nicht alle 5 Pumpen auf einmal zünden, sondern es so ein bisschen in der Reihenfolge hintereinander wegmachen oder vielleicht gucken, ob ich nicht nachmittags um 3 scheint eh die Sonne und ich habe gerade viel Strom zur Verfügung. Also dass man etwas flexibler wird, damit etwas als Steuergröße umgeht und nicht mehr so starr da drauf guckt wie früher noch.
Verstanden. Und das meinst du mit, sie gibt den Takt an,
richtig,
weil ich quasi die Energiekosten oder Energieverfügbarkeit als Steuergröße.
Als Regel und Steuergröße und nicht mehr als sozusagen fixe Rahmenbedingungen. Genau.
Okay, ja. Ja, man tut sich irgendwie ein bisschen schwer, Energie nicht mehr als Gesetz anzusehen.
Ja,
aber
du aber
hast ja gesagt,
so.
Es ist ja, also es ist nicht mehr so. Von dem her muss ich mich ja der Tatsache irgendwann stellen.
Richtig. Oder alternativ ist halt, wir nölen rum, wie schrecklich es alles ist in Deutschland. Aber das war ja gerade das Ziel, das nicht mehr zu tun.
Genau. Okay, verstehe. Dann lass uns ins dritte Thema einsteigen. Lokalisierung schlägt Globalisierung. Ich denke, das hatten wir schon ein paar Mal thematisiert.
Ja, genau. Das ist vielleicht jetzt nicht eine Riesenüberraschung. Interessanterweise finde ich, sehe ich es aber immer noch zu selten. Also ich sage mal einfach die Idee back to local. Also wir gehen zurück in regionale Strukturen. Wir haben vielleicht regionale Liefernetzwerke. Ich fand auch so diesen Ausspruch der digital vernetzten mikroregionalen Fabriknetzwerke. Das finde ich irgendwie ganz interessant, ne? Dass man sich so auf engerer Ebene mit seinen Lieferanten viel besser abstimmt. Klar, das bringt dir die Stabilität zurück. Das bringt dir, hat dieses neudeutsche Wort der Resilienz zurück. Das bringt ein Stück weit Verlässlichkeit zurück. Es reduziert übrigens auch den CO2-Fußabdruck, ne? Wenn ich jetzt nicht mein Granulat aus China beschaffe, sondern vielleicht aus Deutschland. Also da drin steckt, glaube ich, viel, was wir hier schon oft besprochen haben. Aber trotzdem, ich glaube, auch da kann man immer weiter noch dran arbeiten. Und wenn wir dann alle immer in Deutschland einkaufen oder vermehrt, dann wird man es früher oder später auch an den Wirtschaftsdaten sehen, weil wir damit natürlich auch den Standort stärken. Und wir kommen ja gleich zur These 4, ohne davor zu greifen. Das geht auch Hand in Hand noch in andere Perspektiven weiter, dieses lokale, so lokale Netze aufbauen. Sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter drüber.
Mhm. Weil du gerade auch Digitalisierung angesprochen hast, ich finde, man kann die These auch durchaus auf IT übertragen, weil was man ja jahrzehntelang jetzt versucht hat in unseren Fabriken ist, mit einer globalen Lösung für alle Anwendungsfälle in allen Produktionsbereichen einen Vorteil zu schaffen. Entweder ein globales MES oder ein neues ERP-Update oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie es da dir geht. Ich kenne mittlerweile so viele Unternehmen, die sich davon eigentlich wieder ein Stück weit verabschieden, das vielleicht noch, wenn überhaupt, aus Sicht von Security-Gründen und so noch schon noch auf dem Schirm haben, dass man möglichst viel standardisiert und zentralisiert, aber man durchaus erkannt hat, dass die Prozesse am Shopfloor halt doch sehr, sehr komplex und, und individuell werden können und dadurch so ein One-for-All-Approach in der Shopfloor-Digitalisierung einfach nicht mehr zielführend ist. Und ich kenne mittlerweile jetzt sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, es ist zwar schön, wenn wir eine Software an mehreren Standorten betreiben können, aber das ist nicht mehr das unmittelbare Ziel bei jedem Digitalisierungsprojekt, dass wir die eierlegende Wollmilchsau schaffen, mit der wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren alles abbilden können, was wir so an Themen haben, sondern wir lieber spezialisierte Themen raussuchen, wo uns punktuell einen schnellen Nutzen bringen, dadurch eine schnelle Wirtschaftlichkeit bringen und ich dann eben schauen kann, wie ich weitere Schritte erschließen kann.
Ja, ich habe auch hier nochmal ein schönes Beispiel eines Unternehmens, das geht sehr in die gleiche Richtung, Lukas, von dem, was du sagst. Früher war es ja häufig so, dass man einfach im Produktionsnetzwerk Wertschöpfung auf der Welt verteilt hat und auch durchaus dann Orte halt gewählt hat, wo es günstig ist. Also vielleicht eine variantenreiche Montage nach Osteuropa gebracht, während ich vielleicht eine Serienmontage, die ich gut automatisieren kann, die habe ich vielleicht auch in Deutschland behalten. Oder wir haben das vielfach erlebt, Komponenten aus Indien holen aus dem Produktionsnetzwerk, wo halt aufwendige mechanische Fertigungsprozesse so schweißen und so manuell und solche Sachen. Das ist dann dort hergestellt worden. Also so richtig Low-Cost-Country und dann wird das zur Veredelung halt nach Amerika oder Europa gebracht. Was man ja heute vielfach sieht, ist, dass man sozusagen ganze Produktionsabschnitte in die jeweiligen lokalen Märkte bringt. Also in Indien wird dann das indische Produkt gemacht. In China das chinesische Produkt. Man sieht es ja gerade hier bei den Autoherstellern. VW war ja groß in der Presse, die das erste komplett chinesische Auto produziert haben. Komplett in China entwickelt, komplett in China hergestellt. Und ich glaube, in die Richtung vielleicht ein bisschen leider, sage ich, weil als sozusagen gefühlter Weltbürger finde ich natürlich schade, dass es diese Deglobalisierung gibt, aber es gibt sie nun mal. Und da muss man sich doch fragen, was mache ich draus? Und ich glaube, dieses Local für Local, das ist so das, wo es in Zukunft verstärkt hingeht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man natürlich keine ausländischen Lieferanten mehr hat und innerhalb der EU ist für mich auch gefühlt kein Ausland, ne? Also ich meine schon größere Wirkzusammenhänge. Trotzdem, dass man so kreuz und quer über den Globus die Sachen schickt, ich bin nicht so sicher.
Da sieht man mal, aus wie viel Perspektiven man das Ganze betrachten kann. Lokalisierung schlägt Globalisierung, eure dritte These. Lass uns als weitergehen.
Ja.
Als viertes habt ihr formuliert, die Fabrik wird zur Rohstoffbank.
Ja. Eine meiner Lieblingsthesen, auch etwas, was ich überhaupt noch gar nicht sehe in der Produktion. Wenn du dir mal die, überleg doch mal, Lukas, jeden Tag lesen wir über die Frage, ich kann keine Chips mehr kaufen, irgendwelche chinesischen Firmen geben uns keine seltenen Erden mehr, das Kupfer wird knapp, Gold gibt's nicht mehr und so weiter. Wie verrückt ist es eigentlich, dass wir linear produzieren? Das heißt, wir bauen Produkte, benutzen sie und etwas hart gesprochen, wenn wir sie nicht mehr haben wollen, schmeißen wir sie weg. Anstatt zu sagen, wir müssen mal in Kreisläufen denken, weil die Rohstoffe, die sind doch da drin. Die sind doch da drin und in Zeiten, wo es politisch instabil wird, wo gar nicht mehr klar wird aus der Geopolitik, ob wir die Rohstoffe noch besorgen können. Ja, wir haben sie doch vor uns liegen. Die sind ja in den Produkten sozusagen gespeichert, wie in so einer Rohstoffbank. Warum bauen wir nicht kreislauffähige Fabriken auf, wo wir dann die Produkte selber wieder als Quelle benutzen, von zum Beispiel seltenen Erden, wertvollen Metallen, vielleicht auch Chips und so weiter, und sie dann in unserem Wirtschaftskreislauf halten? Also wenn eine seltene Erde mal in der EU beispielsweise ist, wieso geben wir sie eigentlich jemals wieder ab? Das ist doch irgendwo auch verrückt. Und das ist dieser Gedanke, zu sagen, Produkte sind ein Speicher für Rohstoffe, die sind nur kurz temporär verbaut. Und diese temporären Materialspeicher, die müssen wir strukturell im Produktionskreislauf halten. Mit diesem Gedanken, wir hatten ja schon mal auch ein paar Folgen hier zu dem Thema im Podcast, aber wenn man das in die Breite der Industrie mal schaut, das gibt es gar nicht, dieses Kreislaufwirtschaftsprinzip. Und das, finde ich, ist ein riesengroßes Zukunftsthema, an das man unmittelbar rangehen kann.
Finde ich eine starke These. Und wir hatten ja schon, das ist ja angesprochen, wir hatten ja OPET zum Beispiel im Podcast. Ja. Die Kreislauffabrik heute schon umsetzen. Jetzt vielleicht nicht mit seltenen Erden, aber zumindest mal mit einem Produkt, was von vornherein auf Recycling aus oder aus Recycling-Gesichtspunkten designt wurde. Wir hatten einen Podcast mit der Gisela Lanzer vom KIT, die ja die Kreislauffabrik so als ihr zentrales Forschungsfeld ansieht und da auch viele Beispiele gebracht hat. Also ja, absolut.
Ja, aber
ich glaube, das ist ein Thema.
Lukas, gleich doch mal ab mit den Fabriken, die du kennst. Wie viel Kreislaufwirtschaft hast du da gesehen? Also ich sehe es halt.
Ja, ich muss sagen, außer OPET war das bisher eher dünn, muss ich sagen.
Und das meine ich. Also ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, an den wir ran können. Sozusagen dieses rein lineare Überwinden und stärker ins Zirkuläre gehen. Also ich glaube, das ist ein Zukunftsthema.
Cool, starke These. Lass uns noch auf die fünfte eingehen. Die Fabrik der Zukunft entsteht im Bestand. Drunter hast du geschrieben, Neubau, nein, danke.
Ja. Wir sind dann jetzt auch wieder bei der These 1 so ein bisschen angelangt. Ich meine, wer baut heute noch neu? Ja, wir kennen noch Firmen, die neu bauen, zum Glück als Fabrikplaner. Wir sehen auch gerade in diesem Defense-Bereich gibt es ja eine wirklich große Dynamik. Aber in der Breite der Wirtschaft ist ja das Thema Neubau keine Frage. Also spricht niemand drüber. Sondern es geht um die Frage, wie kann ich das, was ich schon habe, meinen Bestand, wie kann ich den effizienter nutzen? Das heißt, ich glaube, wenn man darauf wartet zu sagen, okay, in 10 Jahren werden wir eine neue Fabrik bauen und dann wird alles besser und da können wir endlich mal die Linie richtig aufbauen, da können wir endlich mal ein neues Lagerkonzept machen. Komm, vergiss es. Das kommt sowieso nicht oder irgendwann unabsehbar. Lass uns jetzt im Bestand dafür sorgen, dass da die Fabrik der Zukunft entsteht. Ich will noch ein Business Case auch dazu sagen, etwas, wo ich ganz überrascht war, eine Perspektive, die ich bis dato auch noch gar nicht kannte. Wir haben jetzt öfter die Situation erlebt, dass Firmen Standorte verlagern, teilweise leider auch schließen. Das ist ja diese Deindustrialisierung. Wenn man das geschickt macht, gibt es da große Potenziale drin. Stell dir vor, du hast eine Fabrik, die liegt in einem Industriegebiet, vielleicht auch in einem Gewerbegebiet, manchmal sogar in einem Mischgebiet. Stell dir mal vor, du könntest dieses Gelände umwidmen, sodass da nachher Wohnungen drauf gebaut würden oder dass da irgendwie ein Krankenhaus hinkommt. Dann kannst du aus dem, ich sag mal, das sind jetzt natürlich Zahlenbeispiele, aber aus dem 10 Euro Gewerbegebiet, 10 Euro Quadratmeter, machst du ein 150 Euro Wohngebiet draus. Da liegen also unglaubliche ökonomische Chancen auch, wenn du die Nachverwertung von Standorten, diese Revitalisierung sinnvoll angehst, kannst du unglaubliche ökonomische Potenziale auch heben aus ehemaligen Gewerbe- oder Industriegebieten durch Umwidmung, durch Nachnutzung, durch Revitalisierung. Da stecken unglaubliche wirtschaftliche Potenziale auch drin.
Und ist ja auch deutlich günstiger, was nach und nach, was ich schon habe, umzubauen, wie dass ich eben komplette grüne Wiese Neubau mache, wäre auch meine These, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, und ich meine, wir klagen in Deutschland über Wohnungsnot. Das ist mein Punkt, den ich gerade schon gebracht habe. Da liegt es dann da. Mhm. Und für die meisten ist das Thema Neubau gerade einfach wirklich auch keine Frage, ne? Sondern die meisten fragen sich ja, wenn mir die Produktionsvolumen wegbrechen, wie kriege ich die alle gefüllt? Vielleicht bleibt auch mal eine über. Dann würde ich sagen, okay, das so schlimm ist es vielleicht nicht. Versucht sinnvoll zu prüfen, was mache ich aus der Halle? Und es hilft auch nicht zu warten. In 10 Jahren wird es vielleicht alles wieder besser. Lass uns doch jetzt versuchen, die Situation zu verbessern und jetzt versuchen, die Fabrik so aufzuwerten, dass ich effizient und wirtschaftlich fertigen kann.
Super. Ich würde schon fast sagen, Schlusswort, Tobias. Aber es gibt ja noch fairerweise 5 ja. weitere Thesen. Die würde ich jetzt heute aber nicht mehr thematisieren.
Ich merke gerade, ich hätte total Lust, drüber zu sprechen, aber wir wollten ja die Länge nicht crashen und außerdem wollten wir es ja so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk verpacken. Also wer die nächsten 5 Thesen auch noch lesen will, einfach mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich schicke das dann zu und unter dem Weihnachtsbaum wird es dann schon vorab liegen.
Das heißt, du verschickst am 23. dann.
Muss ich mal gucken, ja.
Schaust du mal. Cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber allgemein wieder dieses Jahr zusammen zu podcasten, Tobias. Und wir haben ja schon für nächstes Jahr ein paar coole neue Themen auf dem Zettel. Von daher, danke fürs Zuhören und bis nächstes
Jahr. Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.